Um Gnade geht es heute und ihr habt den Text ja schon einmal in der Basisbibelvariante gehört und ich will ihn jetzt nochmal in der Luther-Variante lesen. Wo ist solch ein Gott wie du bist, der die Sünde vergibt und erlässt die Schuld denen, die geblieben sind als Rest seines Erbteils, der an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er hat Gefallen an Gnade. Er wird sich unserer wieder erbarmen. Ach, schwierig. Bei uns ist das anders aufgebaut, da sind die da, da kann ich besser gucken. Okay. Er wird sich uns wieder erbarmen, unsere Schuld unter die Füße treten und alle unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Du wirst Jakob die Treue halten und Abraham Gnade erweisen, wie du unseren Vätern vor Vorzeiten geschworen hast. Gnade. Das ist so ein schönes Thema. Ich darf heute über Gnade predigen. Das ist richtig toll. Und Gnade ist so ein Grundbestandteil des christlichen Glaubens, ein Grundbestandteil meines Lebens. Ich möchte ohne Gnade gar nicht mehr leben. Ich kann auch ohne Gnade gar nicht leben. Es ist so schön, in dieser Gnade unterwegs zu sein. Und genau darum lohnt es sich ja, noch tiefer in dieses Thema Gnade einzutauchen. Und es ist ein Basisthema des christlichen Glaubens. Das macht es dann immer manchmal auch so, ah, jetzt haben wir schon so viel über Gnade gehört und jetzt hören wir noch mal mehr über Gnade. Das ist doch schön. Und Gnade ist, ich möchte heute noch mal die Frage stellen, was ist das Besondere an dieser Gnade? Wo liegt darin die verändernde Kraft? Und ich glaube, um das zu entdecken, muss man so ein bisschen tiefer eintauchen und erstmal verstehen, auch was ist damit gemeint und was ist der Hintergrund. Und jetzt könnte man ja sagen, ein Glück, es gibt Gnade, alles schön und gut. Und jetzt singen wir im Gottesdienst weiter schöne Lieder und dann loben wir Gott, weil wir wissen ja, es gibt Gnade und dann verändert sich in unserem Alltag aber nicht so viel. Wir gehen morgen wieder in unseren Alltag und der Alltag ist so geblieben wie jeden Tag. Hat Gnade wirklich eine Chance, was in unserem Leben zu verändern? Bewirkt sie eigentlich was? Die Gnade Gottes. Und ich habe euch noch etwas mitgebracht, nämlich auch einen Text, einen, der mich sehr, sehr bewegt hat, wo deutlich wird, wo wir Gnade eigentlich brauchen. Und was so alles schiefläuft und schieflaufen kann. Das hier habe ich gestern gefunden, beziehungsweise heute Morgen dann gelesen und ist ein Tagesschau-Artikel. Und gestern war nämlich der Weltflüchtlingstag. Und dann stand dazu, Weltflüchtlingstag, Sudanesen zwischen Angst und Hoffnungslosigkeit. Mehr als 1,3 Millionen sudanesische Geflüchtete leben in Kairo. Also im Sudan gibt es Krieg und deswegen sind sie geflohen nach Kairo. Und trotz milliardenschwerer EU-Hilfen für Ägypten fliehen viele weitere Richtung Europa aus Angst und wegen gekürzter Hilfsangebote. Und dann kommt in diesem Artikel eine Geschichte. Also weil man sich so große Zahlen ja auch immer gar nicht vorstellen kann, brauchen wir, glaube ich, eine Lebensgeschichte. Und da sind aber noch 1,3 Millionen andere Lebensgeschichten. Miriam zeigt ihr neues Zuhause. Seit ein paar Monaten lebt die junge Sudanesin in der ägyptischen Hauptstadt Kairo, geflohen vor dem Krieg in ihrer Heimat. Es war so schlimm im Sudan, so hart, sagt die 25-Jährige. Deshalb sei sie geflohen. Habe gehofft, dass sie in Ägypten weiter studieren und arbeiten kann. Sie habe sich auf den Weg gemacht, obwohl es gefährlich sei. Doch ihre neue Hoffnung, ihre neue Welt erfüllt die Hoffnung nicht. Und dann wird so ein bisschen erzählt, wie sie dort lebt und dass das wirklich die letzte Absteige ist. Ein kleines Sofa, ein paar Stühle und da lebt sie dann mit ihren Geschwistern und ihren Eltern, 8 Menschen auf engstem Raum. Und der Vater sagt, ja, ist immer noch besser als der Krieg im Sudan natürlich, aber seine jüngeren Kinder haben überhaupt gar keine Chance auf Schule und Miriam hat gar keine Chance auf das Weiterstudieren Und damit ist natürlich auch klar, sie haben keine Chance, selber mal in Zukunft für sich zu sorgen. Ich habe das schon von euch gehört, bei mir hat es genau das Gleiche gemacht. Ich habe so ein, ganz schön krass, was man da so liest. Und jetzt ist das die Frage, wie passt unser Glaube zusammen mit solchen Situationen und wie passt das zusammen mit der Gnade, mit der verändernden Kraft Gottes? Und dafür müssen wir erstmal fragen, naja, also dieses Thema Gnade, also hat das hier eigentlich überhaupt was mit uns zu tun? Das ist ja weit weg, ja, Kairo, Sudan, Flüchtlinge. Ja, aber dann ist es doch wieder näher dran, weil in der letzten Woche, am Mittwoch, gab es im Europaparlament auch eine Entscheidung über Flüchtlinge, dass die nämlich abgeschoben, also die Abschieberegeln wurden noch verschärft. Auch Familien können jetzt abgeschoben werden und in Abschiebehaft sein. Und dann merkt man, oh, das kommt dann doch noch mal ein Stück näher. Aber ist ja immer noch die große Politik. Damit haben wir ja eigentlich nichts zu tun. Ist ja nicht unsere Sünde. Oder doch? Ja, ich glaube, es ist natürlich, sind wir nicht direkt dafür verantwortlich. Aber indirekt schon. Solche Entscheidungen und solche Lebensgeschichten stehen in einem Zusammenhang. Und Sünde ist nämlich nicht nur einfach die Sünde, wo ich Bockmist gebaut habe oder wo du im Leben was falsch gemacht hast oder wo du jemand irgendwie schlecht angeguckt und gemein zu dem warst oder so, sondern Sünde ist noch viel mehr auch eine große Struktur. Sünde ist in unserer Gesellschaft verankert. Es gibt eine Struktur der Sünde. Ich glaube, in christlichen Gottesdiensten sprechen wir ganz oft so von der individuellen Sicht, von dem, was wir individuell falsch machen. Das ist auch wichtig. Aber es gibt noch viel mehr so einen großen Überbau, eine Struktur, die unser ganzes Leben und unsere ganze Gesellschaft umfasst. Und so ist auch das beim Buch Micha. Micha ist ja ein Prophet aus dem Alten Testament und Micha erzählt seinem Volk, was alles schiefläuft und dass sie auf eine Katastrophe zurennen. Und es ist eigentlich die Grundstruktur bei fast allen Propheten im Alten Testament, die erzählen immer wieder, Leute, passt auf, ihr wisst, was jetzt kommt, Gott hat doch was ganz anderes gesagt für euer Leben. Und Micha macht es auch. Er erinnert an das Programm Gottes und er zeigt den Menschen wie ein Spiegelbild, was alles falsch läuft. Er zeigt, dass die Reichen immer reicher werden, die Armen ausgebeutet werden. Und genau an sowas sehen wir, dass das Thema heute genauso ist. Dass Menschen ihre Macht ausnutzen, ihren eigenen Vorteil, dass Beziehungen zerbrechen. Und dann sagt Micha in Micha Kapitel 6, Vers 8, da bringt er einmal auf den Punkt, was eigentlich wichtig ist. Das ist so ein ganz bekannter Satz auch. Er sagt, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Gottes Willen halten, Liebe üben, demütig sein vor deinem Gott. Kurz und knapp zusammengefasst. Es ist dir gesagt, bedeutet, eigentlich wissen wir das schon alle. Und eigentlich ist auch klar, was wichtig ist. Gottes Wort halten, Liebe üben, demütig sein. Und dann haben solche Strukturen ja eigentlich keinen Platz. Dann kann das ja eigentlich erst gar nicht entstehen. Aber trotzdem leben wir in diesen Strukturen. Trotzdem merken wir, dass diese Strukturen Teil unseres Lebens sind. Und dass, weil wir in diesen Strukturen leben, wir auch manchmal gar nicht rauskommen und gar nichts richtig ändern können. Ich habe neulich eine Diskussion mit Freunden geführt, die wirklich auch engagierte Freunde sind. Und wir haben so ein bisschen hin und her überlegt, was machen wir? Wie gehen wir mit verschiedenen Situationen um? Und der eine engagiert sich für Geflüchtete und hat vielen Menschen da auch geholfen. Und dann haben wir darüber geredet, lohnt es sich, also wir hatten so ein konkretes Beispiel, lohnt es sich eigentlich eine Petition zu unterschreiben? Und derjenige, der sich sonst für Flüchtlinge engagiert und da ganz liebevoll auch mit denen umgeht, sagt, nee, er findet nicht. Er hat das Gefühl, nee, das kommt ja gar nicht an. Dann unterschreibst du so eine Petition mit vielleicht auch tausenden anderen Menschen, aber kommt es bei unserer Regierung eigentlich an? Nee. Irgendwie nicht. Also da kann man ziemlich frustriert und ziemlich entmutigt sein. Aber wir haben ja diesen schönen Text über Gnade gehört und wir haben uns, also unser Thema ist ja heute eigentlich die Frage, was ist die verändernde Kraft von Gnade? Also jetzt können wir einfach so ein bisschen einen Haken hintersetzen, jetzt haben wir uns das alles einmal angeguckt und sagen, Schwamm drüber, nicht schlimm, Gott hat ja gesagt, am Ende vergibt er uns alles. Lasst uns weiter Lobpreislieder singen, fröhlich sein. Ah, bei euch ist die fröhliche Stimmung noch nicht so angekommen, habe ich das Gefühl. Und da kommt ein wichtiger Punkt. Es gibt nämlich einen Unterschied zwischen Gnade und billiger Gnade. So hat Dietrich Bonhoeffer das mal benannt und er hat es ganz schlau gemacht, fand ich. Er hat nämlich gesagt, also wenn wir einfach nur sagen, nö, also jetzt ist die Gnade und jetzt ist auch alles vergeben und alles schön, ja, das ist schwierig, das ist billige Gnade. Und er hat dazu ein paar sehr heftige Sätze gesagt. Ich lese das mal vor aus seinem Buch Nachfolge. Billige Gnade ist der Todfeind unserer Kirche. Unser Kampf heute geht um die teure Gnade. Billige Gnade heißt Gnade als Schleuderware. Verschleudern von Vergebung und Vertröstung. Und da geht es noch so weiter. Also er meint, Gnade, die billig ist, das ist die, die keinen Preis hat, die nicht sozusagen erkämpft ist, wo wir es uns ein bisschen zu einfach machen und die uns nichts kostet. Wenn wir uns einfach immer wieder Gnade fröhlich zusprechen und morgen an unserem Alltag geht es weiter wie immer, dann ist das billige Gnade. Er sagt, die Gnade Gottes, die geht ganz tief und die macht uns bewusst, was dort eigentlich alles passiert. Nämlich einmal, dass Jesus natürlich unsere Schuld auf uns geladen hat und dass er für uns gestorben und auferstanden ist. Aber dabei müssen wir auch erstmal verstehen, dass wir wirklich auf dem falschen Weg sind und auch nicht nur einzeln, sondern auch gesellschaftlich. Gnade, die nicht startet bei erstmal erkennen, was schief läuft, bei Buße und bei Umkehr, die Schritte, die dürfen wir nicht überspringen. Die gehören dazu. Die sind beim Thema Gnade ganz, ganz wichtig. Wir müssen mal verstehen, wo wir eigentlich überall hängen. Und ich glaube, das ist echt eine ganze Menge. Und ich merke, dass bei solchen Sachen wie das, was ich vorgelesen habe, ich muss euch ehrlich sagen, ganz oft versuche ich gar nicht mehr so viel Nachrichten zu lesen. Also ich mache das schon noch, aber ich merke, wie mich das Kraft kostet, wie mich das anstrengt. Weil ich auch denke, ja, kann ich denn hier was verändern? Und ich glaube aber, diese Gnade Gottes, die uns wirklich liebt und dass Gott wirklich für uns da ist, gestorben ist für unsere Schuld, das bedeutet auch, dass er wirklich für uns möchte, dass wir uns auf einen neuen Weg begeben. Und dann bedeutet das vielleicht, dass wir so eine Petition unterschreiben, auch wenn wir denken, bringt ja nichts, aber es zu versuchen. Oder es bedeutet, Rassismus im Alltag zu begegnen, also wirklich zu gucken, wie ist unsere Sprache, wie fair gehen wir mit Menschen um. Zu fragen, was sind unsere Privilegien? Und es doch wenigstens an den Stellen, wo wir können, zu versuchen, diesen Weg zu gehen. Wir werden dabei nicht alles richtig machen, aber doch uns immer wieder danach auszurichten, im Kleinen, aber auch die Politik daran zu erinnern, ey, das geht so nicht. Wir müssen da was ändern. Wir können doch nicht so mit Geflüchteten umgehen. Und ich glaube, irgendwann später müssen wir uns mal fragen lassen, also das ist ja so eine Frage, die nach dem Nationalsozialismus entstanden ist. Wo wart ihr und warum habt ihr nicht gehandelt? Und ich glaube, wir müssen uns die Frage auch irgendwann stellen. Warum haben wir nicht genug gemacht? Und dann setzt unser Predigttext nämlich erst ein. Und der sagt, Ja, ich sehe dich, Kind. Ich sehe dich, was du alles versucht hast und auch was nicht gelungen ist. Und dann sage ich dir, wo ist solch ein Gott, wie du bist, der die Sünde vergibt und erlässt die Schuld, nämlich auch von den Sachen, wo wir einfach nicht widersprochen und nicht laut genug waren. Wo ist solch ein Gott, der die Sünde vergibt? Der erlässt die Schuld denen, die geblieben sind als Rest seines Erbteils, der an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er hat Gefallen an Gnade. Er wird sich unserer wieder erbarmen, unsere Schuld unter die Füße treten und alle unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Du wirst Jakob die Treue halten und Abraham Gnade erweisen, wie du unseren Vätern vorzeiten versprochen hast. Und das ist doch, also jetzt bin ich bei der Gnade angekommen und jetzt merke ich, wow, da ist ein Gott, der sammelt so den Rest ein. Ja, hier steht ja der Rest und auch rot markiert. Und damit war damals gemeint, ne? Also das Volk Israel ist ziemlich kaputt gegangen und da waren ziemlich viele, die verschleppt worden sind, nach Assyrien zum Beispiel. Und dann hat Micha gesagt, aber es gibt ein Versprechen, nämlich, dass ihr, der Rest, die ihr jetzt übrig geblieben seid, vielleicht fühlt ihr euch manchmal klein, aber ihr zusammen, wir können ein neues Volk bilden. Und genauso können wir das heute auch. Wir können uns verbünden miteinander. Und diesen, also alle, die übrig geblieben sind, die natürlich auch nicht unschuldig sind, denen erlässt er die Schuld. Hier gibt es drei schöne Bilder. Einmal, dass die Schuld erlassen wird. Dann wird sie sogar mit den Füßen zertreten und zum Schluss weggeworfen ins tiefe Meer. Ganz weit weg. Und ich glaube, dann hat diese Gnade Kraft. Dann hat sie wirklich Wirksamkeit in unserem Alltag, wenn wir merken, oh wow, das verändert etwas. Und daraus können wir heute schon leben, weil wir auf diesen Gott vertrauen, der uns ja unsere Schuld vergibt. Aber eben auch immer wieder in die Aktivität führt und in das Handeln für unseren Nächsten. Gott helfe uns dabei, uns für andere einzusetzen und gleichzeitig aber auch immer wieder aus diesem Vertrauen der Gnade herauszuleben. Amen.